Hi und herzlich willkommen wieder bei Functional Basics, dem Podcast. Heute ist wieder Freitag und es geht ein neues Interview online. Und zwar interviewe ich Femi Kerkhoff. Femi ist ganzheitlicher Mikronährstoff-, Gesundheits- und Ernährungscoach. Sie ist Dozentin an der Low Carb High Fat Academy Deutschland, Speakerin und leidenschaftliche Biohackerin und Kraftsportlerin. Wir unterhalten uns ausgiebig und intensiv über das Thema Mikronährstoffe. Alle Erwähnungen und Verlinkungen findest du natürlich in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder im Podcast. Ich sitze heute mit der Femi zusammen und Femi hat ein wahnsinnig großes Wissen. Ich hoffe, wir werden das in einem Podcast jetzt größtenteils unterkriegen. Und wir haben uns kennengelernt letztes Jahr bei der Biohacking-Konferenz. Mhm. Beziehungsweise waren wir beim Jan bei der Epigenetik.
Jan Kielmann, genau.
Jan Kielmann bei der Epigenetik-Fortbildung. Okay, ich würde sagen, wir starten ganz einfach, sodass der Zuhörer und die Zuhörerin erstmal einen Einstieg bekommt. Wer bist du und was machst du? Ganz schwierige Frage.
Ja, also erstmal hallo und vielen Dank, lieber Carsten, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich schimpfe mich Mikronährstoff-, Gesundheits-, Low-Carb-, High-Fat-Ernährungscoach mit Spezialisierung schon auf ketogene Ernährung. Ich bin leidenschaftlicher Biohacker, ich bin Kraftsportler. Ich habe einen eigenen Mikronährstoffkurs entwickelt für die Low-Carb-, High-Fat-Akademie Deutschland und werde auch jetzt Ende Februar, Anfang März auf dem Kongress in Düsseldorf als Speaker auftreten.
Ah, okay. Da sind jetzt ganz viele Begriffe gefallen, wo vielleicht, ja. Ich hoffe, der Zuhörer nicht gleich ausgeschaltet hat, sagt, okay, ich verstehe nur Bahnhof. Nummer eins, was ist in deinen Augen Biohacking?
Biohacking bedeutet für mich individuell auf jeden Menschen abgestimmt die Optimierung von Körper und Geist. Und zwar angepasst auf das Umfeld, in dem wir uns eben nun mal befinden. Denn du weißt selber, Carsten, wir können Strahlung, Handymasten, Umweltbelastung können wir ja nur nicht ausschalten. Wir können nicht auf eine einsame Insel ziehen. Und Biohacking bedeutet für mich, den Körper so weit und auch den Geist so weit zu bringen, dass wir in einem optimalen Zustand uns befinden.
Wie würdest du diesen optimalen Zustand beschreiben, in deinem Sinne jetzt?
Gesundheitlich gut aufgestellt, energetisch vor allen Dingen gut aufgestellt. Das sehe ich immer wieder bei meinen Patienten, dass die einfach energetisch ganz schlecht drauf sind. Und frei im Kopf, frei im Geist. Also der Körper kann Leistung bringen. Der Kopf ist frei genug und leicht genug, um Leistung zu bringen, um glücklich leben zu können. Ich will jetzt nicht schon wieder diesen Begriff Flow strapazieren. Mhm. Aber natürlich, nur ein Körper und ein Geist, der wirklich in sich ruht und optimiert ist, kann auch leicht in den Flow-Zustand kommen.
Also du hast gerade ein anderes Wort für Flow benutzt, und zwar Glück sein, glücklich sein.
Ja,
und ich glaube, das ist etwas, was manche vielleicht besser greifen können als diesen Flow-Zustand, dieses, okay, ich bin jetzt in einem fließenden, meine Gedanken gehen und kommen, sondern früh mit einem Lächeln aufstehen, den Tag selbstbestimmt verleben und abends mit einem Lächeln ins Bett gehen und sagen, ja, das war ein schöner Tag.
Das ist genau der Punkt, ja. Und mit Schmerzen oder wenn du keine Energie hast, dann kannst du das nicht. Dann bist du so weit von diesem Zustand entfernt, wie ich von der Schönheitskönigin Deutschland oder so. So ungefähr, um es mal als Beispiel zu bringen. Und das ist so mein Ansatz. Ich bringe die Menschen wieder in die Energie und in die körperliche und geistige Fähigkeit, dieses Glücklichsein zu erreichen oder erreichen zu können. Also
Okay.
dafür die optimalen Bedingungen zu schaffen.
Wie bist du denn selbst dazu gekommen?
Ja, ich habe eine sehr bewegte Lebensgeschichte, die irgendwann, um es mal ganz kurz zu machen, in einem Körpergewicht von um die 190 Kilo geendet ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist Feierabend. Jetzt bist du nicht mehr Wünsche-Erfüller und Bedürfnisse-Befriediger, sondern jetzt kümmerst du dich endlich mal um dich. Und dann habe ich angefangen. Ich habe als erstes die Ernährung umgestellt, bin sogar ganz radikal mit einer Shake-Ernährung in einem Monat reingegangen und habe in dem einen Monat schon über 20 Kilo verloren. Nachdem ich die 20 Kilo weg hatte, also immer noch mit ungefähr 170 Kilo Lebensgewicht, habe ich dann mit dem Kraftsport angefangen. 6 Tage die Woche, jeden Tag 3 Stunden Training. Und wenn ich sage 3 Stunden, dann meine ich wirklich, ich habe 3 Stunden geackert und habe so innerhalb der ersten 2 Jahre 70 Kilo verloren. Und
Also
habe
erstmal
aber.
top, ne? Also
Danke.
der ein oder andere Zuhörer, dem geht es vielleicht ähnlich, auch wenn es vielleicht nicht das Gewicht ist, aber der ein oder
Ja.
andere, wir haben ja in der heutigen Gesellschaft sehr häufig Menschen, die übergewichtig sind. Ist ja tatsächlich ein Zivilisationsproblemsprobem, das Thema.
Es
Deshalb
ist auch eine
erstmal danke, dass du
Krankheit.
darüber sprichst. Ja.
Es ist eine Krankheit und es ist eben nicht nur psychisch bedingt. Es hat ganz, ganz viel mit Hormongefüge zu tun. Es hat ganz, ganz viel mit Nährstoffmängeln zu tun, weil da wollte ich gerade darauf hinaus, auch als am Anfang ich wirklich schnell abgenommen habe, ich sah nicht wirklich gesund aus. Also ich hatte dunkle Schatten unter den Augen, die Haut war schlecht, ich war auch energetisch nicht so toll. Und ich habe irgendwann gedacht, man, das kann es nicht sein. Du nimmst zwar ab, das müsste dir eigentlich super gehen, aber irgendwas funktioniert da noch nicht. Und dann bin ich auf mein altes Wissen wieder zurückgegangen, weil ich mich schon seit Kindertagen mit Medizin beschäftigt habe. Mit Phytopharmaka, mit allem, was mit der Gesundheit, mit dem Körper zu tun hat. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt pass mal auf. Du entgiftest gerade dadurch schlecht, weil dein Körper durch diese Fettzellen, die ja alle abgebaut werden, die ganzen Giftstoffe, die da drin sitzen, freisetzt. Du vergiftest dich im Moment selber. Deine Leber kriegt das nicht mehr gebacken. Du nimmst ab, du musst irgendwo gucken, dass du deinen Körper unterstützt. Gib ihm die Nährstoffe, die er braucht. Und dann schauen wir mal weiter. Und du wirst lachen, nicht nur, dass es mir schlagartig von allem wesentlich besser ging, das drängende Hungergefühl war auch weg. Und im Endeffekt sind Menschen, die ständig Hunger haben und essen, entweder zum Beispiel hormongesteuert, was ein ganz, ganz großer Faktor ist bei vielen Menschen mittlerweile, oder die haben eklatante Nährstoffmängel, weil der Körper, wenn der Hunger signalisiert, dann fehlt dem was. Und dann versucht er natürlich, das irgendwie reinzukriegen. In den meisten Fällen Energie. Und der Körper ist ja ein bisschen doof in der Beziehung. Der sagt Energie, gibt aber dem Gehirn nicht wirklich den Tick mit oder dem Magen, was jetzt genau gemeint ist. Und deswegen ist Energieinput fälschlicherweise meistens Kohlenhydrate, also Fett und Zucker. Und die Kombination ist tödlich. Wissen wir alle. Und das reguliert sich. Wenn der Körper diese Hungerattacken nicht mehr hat, aufgrund von Nährstoffmängeln, dann fallen diese Fressgelüste weg.
Okay. Also bevor wir auf die Makronährstoffverteilung, die du gerade erwähntest, ne, mit Fett und Kohlenhydrate eingehen, bezüglich der Mikronährstoffe. Als du das für dich selbst gemerkt hast, wie bist du dem jetzt auf den Grund gegangen? Also hast du Tests gemacht? Hast du kinesiologisch ausgetestet? Also okay, brauche ich Magnesium? Okay, der Arm bleibt oben. Brauche ich Selen? Arm bleibt oben. Ui, ja, nee, Eisen fehlt mir, geht der Arm runter. Wie bist du da rangegangen?
Also ich habe es schon erwähnt, ich lese schon seitdem ich 13, 14 bin Fachliteratur, medizinische Fachliteratur. Da habe ich mir den ersten Pschyrembel gekauft und eine riesige Bibliothek mittlerweile auch aufgebaut. Als erstes habe ich mal festgestellt, es gibt immer für Nährstoffmängel Symptome. Und so arbeite ich auch grundlegend. Ich habe einen Fragebogen. Und wenn ich diesen Fragebogen ausgewertet habe und im Gespräch auch noch so ein paar Sachen rausgekitzelt habe, dann weiß ich ganz genau anhand der Symptomatik, was für Nährstoffe fehlen.
Hast du dafür ein, zwei Beispiele eventuell? Also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber so
Ja,
ein, zwei
ne.
Beispiele vielleicht dann nennen, dass vielleicht der ein oder andere, der das hört, sagt, okay, gehe ich doch mal auf die Sprache des Körpers ein, höre
Ja.
dem mal zu und daraus kriege ich vielleicht schon raus, vielleicht fehlt mir das eine oder andere.
Ja, also es gibt zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, Magnesium, Krämpfe, das kennt jeder. Wenn ich Krämpfe in den Beinen habe, gerade in den Waden, also Unterbeinen, dann ist das ein Magnesiummangel. Da verwette ich alles drauf. Da brauche ich auch nicht weiter zu testen. Wenn ich Krämpfe in den Händen habe, dann weist das auf einen Kaliummangel hin. Wenn ich Alkohol schlecht vertrage, dann weist das auf einen Zinkmangel hin. Und so weiter und so fort. Und so gibt es für sämtliche Stoffe Symptomatiken, an denen man wirklich ganz klar erkennen kann, okay, jetzt fehlt der und der Stoff. Auch ein ganz, ganz typisches Beispiel ist trockene Schleimhäute. Also auch trockene Augen, trockene Mundschleimhaut. Das ist in, ich sag mal, 90% der Fälle ein Vitamin-A-Mangel. Oder ein Östriolmangel. Das sind also dann wieder diese Hormongeschichten. Oder diese Altweiberfalten über dem Mund, diese senkrechten, das ist Progesteronmangel. Deswegen kann man das im Prinzip, das ist Antlitzdiagnose. Du guckst die Leute an, weißt genau, ja, klar, weiß ich schon. Dunkle Schatten unter den Augen, es ist meistens ein Leberbezug. Du musst du die Leber pushen. Und dann gibt es natürlich für chronische Erkrankungen auch sowas wie Mikronährstoffprotokolle. Die sind auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Da haben also Kapazitäten da wirklich ihr Gehirnschmalz drauf verwendet. Und wenn du jetzt hier jemanden hast wie Diabetes Typ 2 oder auch Typ 1, dann hast du ein Mikronährstoffprotokoll. Und diese Mikronährstoffe braucht diese Krankheit, weil sie die extrem frisst.
Also der
Ja, da
Körper
sind wir ja
wird
schon
entzerrt quasi.
komplett. Also wir haben bei einem Diabetiker hast du grundsätzlich Magnesium, Chrommangel. Vollkommen logisch. Es gibt keinen Diabetiker, bei dem das nicht so ist.
Kannst du ganz kurz erklären, ich bin ja so ein detailverliebter
Ja,
Generalist,
ist okay.
kannst du kurz erklären, warum es genau zu diesem Mangel kommt? Weil Diabetes ist ja ähnlich wie Übergewicht ein Thema für sich, ne? Typ 3 Diabetes, Alzheimer und Co.
Ja, genau.
Das nimmt ja ziemlich Oberhand. Warum gibt es genau in Chrom und was war das andere? Zink. Nee.
Magnesium, Magnesium. Da
Magnesium und
sind aber
Chrom.
noch viele andere Stoffe. Also der Diabetiker hat fast in allen Mikronährstoffen Mängel. Du kannst es einfach so betrachten, wenn wir von einer, ich sag mal, systemischen Erkrankung im Körper ausgehen, dann ist das eine mitochondriale Erkrankung.
Ganz kurz für die Zuhörer, was ist ein Mitochondrium in zwei Sätzen?
Mitochondrium ist das kleine Kraftwerk, das in jeder Zelle sitzt und ATP produziert. Und ATP ist bei uns die Lebenswährung, wie eben für uns der Euro.
Also
Das
quasi
ist
Energie.
unsere Energie. Das ist das, was die Zellen rausschmeißen, was den Körper wirklich auch am Laufen hält. Reproduktion und so weiter und so fort. Und in einem chronischen Krankheitsbild, und da kannst du nehmen, welches du willst, geht grundlegend eine mitochondriale Störung voraus. Das heißt, über Jahre treiben wir Raubbau mit unserem Körper, merken das nicht. Also, ich sag mal so lange, bis du ungefähr so 30 bist oder so, kann der Körper wahnsinnig viel kompensieren. Der nimmt es sich aus den Knochen, der nimmt es sich daraus, der nimmt es sich daraus, versucht irgendwo die Lücken zu stopfen. Und irgendwann fängt es an, dass die ersten Symptome auftauchen. Das ist genauso, als wenn du jetzt darauf warten würdest, dass du Durst bekommst, um dann erst was zu trinken. Wir wissen alle, dass es dann schon zu spät ist, dann bist du schon kurz vorm Verdursten. Und mit dem Körper und den Krankheitssymptomen ist es dasselbe. Wenn diese Krankheitssymptome das erste Mal auftreten, so Knochenbeschwerden oder eben Zuckerstoffwechselstörungen, dann ist das schon fast das Ende der Latte. Und das kann nur zustande kommen, weil wir einfach unsere Mitochondrien, unsere Zellen, unsere ganze Körperchemie an die Wand gefahren haben. Und das müssen wir ausgleichen. Und da sage ich direkt jetzt auch was zu. Wenn ein gesunder Mensch, ich meine, ich kenne nicht viele gesunde Menschen, aber wenn ein gesunder Mensch so Mikronährstoffe ergänzt in so Kombipräparaten mit so Minimaldosierungen, das ist okay. Das mag auch wirklich was taugen. Wenn wir aber schon in einem Zustand sind, wo uns Energie fehlt oder wo wir sogar schon manifestiert krank sind, dann kommst du mit dem Präparat nicht weiter.
Das ist wie so ein schwarzes Loch, wo du es reinwirfst, oder?
Das ist, als würdest du versuchen, mit dem Fingerhut eine Badewanne voll zu machen. Na, ja. Viel Spaß, ne? Jahrelanges Schöpfen. Es funktioniert nicht. Mhm. Also sobald wir in irgendeiner Richtung therapeutisch mit Mikronährstoffen arbeiten, dann müssen auch die richtigen Dosierungen ran. Mhm. Und das ist dann auch sowas, wo ich mir sage, es kann mir keiner erzählen, dass eine 60-Kilo-Frau genauso viel Mikronährstoffe braucht wie ein 120-Kilo-Mann. Das kann nicht sein.
Ja.
Und deswegen kommen wir mit diesen Standarddosierungen nicht gut hin. Also ich bin immer so, dass ich versuche, das Krankheitsfeld genau zu erkennen, abzuschrecken, okay, die und die Nährstoffe brauchen wir. Und dann gehe ich für den ersten Monat relativ hochdosiert rein. Jetzt nicht in einer Hochdosis, wie man es von Ärzten bekommt oder so, um Gottes Willen, aber doch höher dosiert, dass der Körper schon nach 3-4 Tagen mitkriegt, ey Mann, ich krieg das, was ich brauche, was mir gefehlt hat. Und es ist auch tatsächlich so, dass es den Leuten wirklich nach 1,5, 2 Wochen schon wesentlich besser geht. Und das ist für mich dann, wenn ich nach 1 oder 2 Wochen diesen Effekt habe, dass die Leute wirklich mich anrufen oder mich schreiben und sagen, boah, mir geht's so viel besser, ich habe plötzlich Energie oder mir ist nicht mehr kalt oder ich habe auch nicht mehr diesen ständigen Hunger oder meine Depressionen sind viel besser geworden. Dann weiß ich, dass ich auf der richtigen Fährte bin und dass ich genau dieses Schema auch noch ein bisschen weiter durchziehen kann. Und dann kommen dann hinterher so Feinjustierungen. Es gibt einige Sachen, die wirst du dein Leben lang nehmen müssen. Oder sporadisch nehmen müssen. Es gibt Sachen, da kann man auch mal tauschen. Also ich selber supplementiere ja nun hardcore. Also ich bin da wirklich sehr ausgefuchst und ich stelle meine NEMS auch nach Bedarf um. Auch wenn ich zum Beispiel mal Leberkurphasen mache, nehme ich natürlich andere als normal. Aber das variiert zwischen 30 und 60 NEMS am Tag.
Okay, also 30 bis 40 Nahrungsergänzungsmittel, ne, für den Zuhörer,
ja, genau.
Der jetzt vielleicht sagt, nimmst, was ist das? Nahrungsergänzungsmittel. Du hast aber, das würde ja bedeuten, du schaust auf nach eigenen Symptomen.
Ja.
Oder wonach wählst du jetzt deine Nahrungsergänzungsmittel aus?
Also erstmal natürlich nach den Symptomen, dann nach vorhandenen Krankheitsbildern, auch bei mir. Ich bin Typ 2 Diabetiker. Ich nehme allerdings keine Medikamente.
Also du hast jetzt kein typisches Insulin oder ähnliches.
Was ich hatte schon Insulin. Ich hatte Metformin, ich hatte Insulin, ich hatte Byetta, ich hatte Victoza. Ich habe schon etliche Sachen ausprobiert und habe meinen Insulin, meinen Zuckerspiegel nie wirklich richtig in den Griff bekommen. Und das geht erst, seitdem ich wirklich Ernährung umgestellt habe, Sport treibe, wobei Sport ein ganz wichtiger Faktor ist. Also ohne Sport entgleist mir der Zucker auch wieder. Und seitdem ich die richtigen Nahrungsergänzungsmittel nehme. Aber es ist natürlich ein Auf und Ab. Und für mich ist der Hauptfaktor, an dem ich festmache, was ich im Moment brauche, wie ich mich energetisch aufstelle. Also wer mich kennt, der weiß, ich kann um 6 Uhr morgens aus dem Bett hüpfen und um 12, 1 Uhr rufe ich noch dieselbe Leistung ab wie morgens. Ja. Also ich habe ganz selten mal einen Knick drin. Ich bin eher so wie so ein HB-Männchen. Und ich sag mal so, wenn eine Frau in meinem Alter mit meinem Gewicht so eine Performance bringen kann, dann will das schon was heißen. Also das ist für mich Biohacking par excellence.
Ja. Also ich habe dich ja auch schon erlebt. Wie so ein kleines Duracell-Häschen.
Ja, wobei, der Häschen ist gut. Nein, aber es ist wirklich eine energetische Frage. Ja. Und wenn man so ein bisschen Körpergefühl entwickelt, dann merkt man auch ganz schnell, wenn irgendwelche Organe nicht richtig funktionieren. Also wenn man so ein bisschen mit der Leber, wenn man sich denkt, oh nee, irgendwie, der geht es, glaube ich, nicht so gut. Das merkt man an der Haut.
Okay.
Müdigkeit zum Beispiel. Müdigkeit, sagt man allgemein, ist der Schmerz der Leber. Oder Hautprobleme. Das ist auch, ne, die Leber versucht dann diese ganzen Entgiftungsprozesse auszulagern. Das ist wie so ein Outsourcing. Und das kommt dann über die Haut zum Beispiel raus.
Also redest du ja zum Beispiel von Akne oder bist du Schuppenflechte? Und
ja, genau, ganz genau. Darm und Leber. Die zwei, die hängen ganz eng miteinander zusammen und gerade so Hautgeschichten hast du eigentlich immer diese Darm-Leber-Achse, wo du sagst, okay, da funktioniert's nicht. Erstmal, wenn der Darm die Nährstoffe nicht richtig aufnehmen kann. Und als zweites, wenn die Leber ihrem Entgiftungs, Anspruch nicht mehr nachkommen kann. Deswegen ist
Das
für
heißt, dass
mich.
bestimmte Nährstoffe der Leber fehlen oder dass sie zu viel zu tun hat.
Richtig, genau. Das kann beides sein. Es kann beides zutreffen. Es kann nur eins von beidem zutreffen. Wir können eine genetische Disposition für eine gestörte Leber haben. Da kann man dann selber jetzt nicht unbedingt was dafür, aber man kann es natürlich verbessern, man kann es ändern. Also ich habe zum Beispiel eine genetische Disposition zur Fettleber. Die ist bei mir genetisch von mütterlicher und väterlicher Seite her. Also ich habe da wirklich voll abgesahnt. Und obwohl ich mich ja kohlenhydratarm ernähre, also ketogen, die meiste Zeit, ist meine Leber trotzdem noch nicht wirklich entfettet. Auch trotz der Leberkuren und allen Nährstoffen, wenn du eine genetische Bombe da sitzen hast, dann hast du wesentlich mehr zu arbeiten, dann hast du mehr zu ackern. Aber das ist ja jetzt nicht bei jedem so. Also grundsätzlich empfehle ich zum Beispiel eine Leberkur für jeden mindestens einmal im Jahr.
Warte mal kurz, bevor wir auf so eine Leberkur eingehen. Wie hast du das festgestellt, dass du von Mama, Papa genetisch da eine etwas anfälligere Leber mitbekommen hast? Wie hast du das gemacht?
Ich habe einen Gentest machen lassen, und zwar bei MTHFR UK Genetics.
Da habe ich meinen auch machen lassen.
Ja,
Ein
der ist aber
riesen,
schon
das ist riesig,
riesig.
riesiges Paket.
Ja,
Hier ist es wie
ja,
das ein Roman lesen.
ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Genetikexperte, nur weiß Gott nicht. Ein bisschen Ahnung habe ich, aber sich da durchzuwursteln, also das ist schon hardcore. Also da bin ich auch alleine nicht durchgekommen, da habe ich mir auch Hilfe geholt. Und so manche Sachen konnte man halt rauslesen, diese Fettstoffwechselstörung, Leberfettstoffwechselstörung und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt hast du zwar diese Genpause da liegen, aber was da wirklich aktiv ist oder nicht aktiv ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, das ist nicht, dass man sich ausruht und sagt, okay, Mama, Papa, Daumen hoch, Dankeschön und
Nee.
darauf ruhe ich mich auf. Nein, wir können ja die Gene ja trotzdem epigenetisch immer noch an- und ausschalten, beziehungsweise in Schach halten.
Richtig, richtig. Und so wie ich das für mich verstehe, haben wir jetzt diesen Gentest zwar da liegen, aber ob genau diese Gene in dem Moment, wo der Gentest gemacht worden sind, ist aktiv sind oder nicht, das steht da ja nicht.
Genau.
Ne? Also durch die Epigenetik haben wir nun mal einen riesengroßen Einfluss darauf. Und Epigenetik bedeutet Lebensumstände, Schlaf, Ernährung, aber auch Mikronährstoffe. Das gehört da genauso dazu. Und über unsere Ernährung, Entschuldigung, kriegen wir die nicht mehr rein.
Okay, kannst du das
Das,
kurz erklären, warum
ja.
das in der heutigen Zeit so tricky sein könnte?
Es ist in der heutigen Zeit fast unmöglich, Nährstoffe alleine über die Ernährung in ausreichendem Maße zuzuführen, weil die Böden ausgemergelt sind. Manche Sachen wachsen ja schon gar nicht mehr in Böden. Die kriegen ja auch nicht wirkliches Sonnenlicht zu sehen. Und um mal ganz ehrlich zu sein, wo sollen denn bitte schön die Nährstoffe herkommen, wenn sie nicht mehr im Boden sind, nicht mehr im Wasser sind, wenn die Sonne nicht produzieren kann, weil die Pflanzen überhaupt keine Sonne mehr abkriegen? Das soll mir bitte einer erklären. Also ich meine, rein zaubern kann man sie nicht. Wie ausgemergelte Böden, dann haben wir Schadstoffe, Pestizide, wir haben Luftverschmutzung, wir haben Wasserverschmutzung. Ja, dann werden die Sachen unreif geerntet, dann werden sie lange gelagert, dann kommen sie in den Kühlschrank. Ja, wer glaubt denn, dass da noch irgendwas drin ist?
Also ich denke schon, dass noch was drin ist. Also es ist
Aber
ja nicht so, dass du jetzt eine Orange kaufst als Beispiel, dass da kein Vitamin C drin ist. Das ist manchmal so dieser, wo ich denke, okay, ich kaufe jetzt ein Lebensmittel, das ist leer. Ja, man bringt auch
ganz
Kohlenhydrate
leer
rein.
ist es nie.
Ja,
Ja,
also ich
ganz
denke,
leer ist es nie. Ja.
früher hat man ja gesagt, ne, Oma, Opa mussten 200 bis 400 Gramm Gemüse essen. Heute müssten wir irgendwas zwischen 800 und 1200 Gramm essen. Einfach die doppelte Menge, was ja schon sehr utopisch für manche ist. Die hauen es dann ins Smoothie-Glas und versuchen das irgendwie runterzuspülen. Also ich sehe das auch recht häufig, dass aufgrund der Ernährung und vielleicht Sachen, die man weglässt, warum auch immer, da schon das Potenzial sehr hoch ist, zusätzlich einen Mangel zu bekommen, plus noch vielleicht die ein oder andere Symptomatik oder das Umfeld, was noch mehr Mikronährstoffe zieht.
Es geht sich ja nicht nur darum, dass in den Böden nicht mehr viel drin ist und wir so schon im Wachstum nicht die Pflanzen mit dem versorgen, was wir dann später brauchen. Mhm. Es geht sich ja auch um die Zubereitungsmethoden. Ja. Wenn du das Zeug in Wasser tot kochst und das Wasser dann auch noch wegkippst, Entschuldigung, Carsten, aber dann ist da nichts mehr drin.
Ja.
Dann ist das Ballaststoffpampe und das war's.
Ja, da stimme ich dir zu. Also die Skills in der Küche, da endet es eigentlich. Ne? Also sehr viele wissen, ja, glaube ich, über Ernährung gut Bescheid und versauen sich das dann in der Pfanne oder im Topf oder was auch immer sie da zusammen brauen. Eigentlich müsste man ja vielleicht manchmal mit wieder kochen. Üben.
Also Kochen ist für mich erstmal die Grundlage. Du kannst es ganz simpel halten. Also du kannst jedes Gemüse in einer Pfanne oder in einem Wok innerhalb von 15 Minuten fast ohne Wasser zubereiten, sodass es knackig bleibt, dass die Nährstoffe drin bleiben, die Farbe bleibt erhalten und so weiter und so fort. Und es schmeckt auch noch gut. Und es braucht keine Zeit.
Was ist jetzt mit hitzeanfälligen Vitaminen zum Beispiel? Weil du sagst
Pfanne. Also sagen wir es mal so, ich mache die Pfanne nicht so heiß, dass es Öl qualmt.
Okay.
Das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl, muss man für die Lebensmittel schon haben.
Ja.
Also es ist normalerweise so, wenn man kochen kann, man heizt die Pfanne hoch, dass die einmal heiß ist. Dann stellt man die Hitze runter, macht das Fett rein. Also ich brate mein Gemüse in Olivenöl und Butter. Also es kommt erst Olivenöl rein, das wird schon nicht so stark erhitzt. Aber du kannst super mit Olivenöl braten. Es sei denn, es ist sehr wasserhaltig, aber das ist ein Zeichen für schlechte Qualität.
Ja.
Aber die Griechen, die Türken, die Italiener, die braten alle mit Olivenöl. Es gibt keinen Grund, nicht mit Olivenöl zu braten.
Mhm.
So. Es kommt Olivenöl rein, dann kommt das geschnittene Gemüse rein. Es wird kurz angebraten. Mhm. Dann kommt ein Schluck Wasser drauf, Deckel drauf, 10 Minuten bei mittlerer Hitze. Dann den Deckel runter, das Wasser kurz verkochen lassen, sofern noch welches da ist, einen großen Stich Butter dran, würzen, einmal durchschwenken, fertig. Wir müssen 15 Minuten durch. Und zwar mit jedem Gemüse.
Also Zuhörer und Zuhörer, das müsst ihr euch abspeichern, ne? So wird gekocht und nicht anders. Also das,
ja.
Danke, dass du das auch nochmal so teilst, weil ich glaub's gar nicht, mit wie vielen Klientinnen und Klienten ich am Ende in der Küche stehe und wir über die Pfanne sprechen.
Es ist so simpel. Es ist so simpel. Also es ist wirklich, da ist nicht viel bei zu können. Und du kannst dann zum Beispiel, wenn du diese 10, 15 Minuten, du hast, machst einen Stich Butter, dann kannst du noch Kokosmilch dran machen. Du kannst Sahne dran machen, das ist so vollkommen egal. Das wird alles nicht mehr hoch erhitzt und du hast wirklich die Nährstoffdichte, die da ist, erhalten.
Ja.
Und was die Rohkost betrifft, du hast ja eben schon mal so kurz drauf angesprochen, Rohkost ist für viele Menschen nicht verträglich.
Warum?
Weil die Verdauung und das Aufspalten von Rohkost für den Darm extreme Arbeit ist, für den Magen und für den Darm. Und das haben wir uns über die Jahre ja im Prinzip abtrainiert.
Mhm.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, Pflanzen besitzen ihre eigenen Abwehrmechanismen gegen Fraßfeinde. Ich merke, dass immer mehr Menschen auch auf diese Pflanzenstoffe empfindlich reagieren.
Du meinst ja zum Beispiel Lektine und
Phytine, Lektine, ja, genau. Wir dürfen nicht vergessen, dass Pflanzen ist nun mal feindliche Umwelt, wie gesagt, Fraßfeinde. Diese Schutzmechanismen, die haben über Jahrmillionen funktioniert.
Mhm.
Und das tun sie heute in einem gewissen Maße auch noch, denn das ist zum Beispiel nicht abgezüchtet worden.
Mhm.
Man hatte Bitterstoffe abgezüchtet, man hat lange Reifungsprozesse abgezüchtet, alles ist optimiert worden auf süß, auf schön, auf tralala. Aber die Antinährstoffe, die in Pflanzen drin sind, die haben sie nicht weggekriegt.
Mhm.
Und es gibt immer mehr Menschen, die wirklich empfindlich darauf reagieren. Deswegen auch diese ganzen Ausschlussdiäten, dass man wirklich durchprobieren muss, was vertrage ich, was geht für meinen Darm gar nicht.
Ja.
Also
das hatte ich letztens in einem Bericht gelesen, das große Thema Leaky Gut, ne, das was ja auch
ja
sehr häufig erwähnt wird, aber das wird häufig als Ursache dargestellt. Ne? Das Leaky Gut ist die Ursache für deine Erkrankung des Y, aber das ist ja letztendlich auch ein Symptomträger.
Richtig, das Leaky Gut muss ja von irgendwas kommen. Das
Genau.
kommt ja nicht einfach angeflogen.
Und gut, dass du es auch nochmal sagst, weil das habe ich halt, ja, ich habe ein Leaky Gut und aufgrund dessen mache ich jetzt Ernährung XY. Und dann, warum hast du das Leaky Gut? Na, wieso? Warum? Das ist die Ursache. Dass ich, nein, der Darm, das hat einen Grund, wenn der Darm da Probleme hat.
Ganz genau. Und Leaky Gut, da leiden auch immer mehr Leute drunter. Also wir zerschießen uns systematisch unseren Organismus, unseren Darm, unsere Leber. Also die meisten Menschen machen sich da einfach keine Gedanken drüber. Und wenn sie dann krank werden, ja, immer, dann ist das halt so. Das sind dann Alterserscheinungen. Nee, sind's nicht. Das sind Abnutzungserscheinungen wegen mangelnder Wartung, mangelnder Pflege, schlechtem Treibstoff. Wenn ich das einem Automechaniker sage oder einem Mann, der in seine Karre verliebt ist, der begreift es sofort. Wenn du die Kiste nicht anständig fütterst mit Öl und mit dem richtigen Sprit, den sie braucht, wenn du da nicht die Felgenpflege machst, wenn du nicht die Kabel ständig durchguckst, die Bremsleitungen und, ja, dann hält die Kiste nicht lange. Und dann fängt die an, hier ein Zipperlein zu haben und da ein Zipperlein. Ja, bei Menschen ist es nichts anderes.
Wenn du sagst, Wartung, kommen wir mal zurück zu Mikronährstoffen. Was braucht denn Homo sapiens quasi als Basics, um adäquat zu laufen? Weil wir das, du die Metapher gerade verwendet hast, ne, mit Auto und Pflege und Wartung, Kabelchecken. Was braucht der Mensch jetzt, damit er volle Energie hat? Also was braucht zum Beispiel Mitochondrium, damit es volle Gas, Energie produzieren kann?
Das sind einige Stoffe, die wir brauchen, um es mal so zu sagen, wir brauchen alle Stoffe. Also das jetzt mal
Ja.
abgesehen davon. Wir brauchen grundsätzlich alles und wir brauchen alles in einem ausgewogenen Verhältnis. Lass mich da ein Beispiel nennen wie Aminosäureprofil. Also es gibt ja nun Vegetarier, Veganer, die
Aminosäuren, ganz
versuchen,
kurz für den Zuhörer, Aminosäuren sind quasi die Grundbausteine von Eiweißen. Also, falls er mal
genau.
eine Verpackung umdreht, steht da meistens da Nährstoffe drauf und Eiweiße und runtergebrochen sind das die Aminosäuren. Okay.
Richtig. Dieses Aminosäureprofil muss oder sollte ausgeglichen sein. Das heißt, von jeder Aminosäure brauchen wir genau das im Pool, was der Körper dann hinterher zum Zusammenbauen braucht. Vom einen braucht er mehr, vom anderen braucht er weniger, nur Spuren davon. Manches wird erst essentiell, wenn man eine bestimmte Krankheit hat, dass man dann davon plötzlich mehr braucht, weil der Körper es selber nicht mehr bauen kann oder nicht in genügender Menge und so weiter und so fort. Wenn man jetzt versucht, dieses Aminosäureprofil zum Beispiel nur mit Hülsenfrüchten nachzubauen, dann kriegt man ein Problem, weil es bestimmte Aminosäuren gibt, die in Hülsenfrüchten nicht drin sind. Punkt.
Welches zum
Also,
Beispiel? Also kannst du da ein
ach Gott,
Beispiel?
also da müsste ich jetzt, es gibt, um ehrlich zu sein, diese 20 proteinogenen Aminosäuren, die jeder kennt, das sind die essentiellen. Insgesamt gibt es aber über 400 Aminosäuren. Also das Feld ist noch wesentlich, wesentlich weiter. Also ich müsste jetzt stöbern und raten und dir irgendwas hinschmeißen.
Alles gut.
Der Punkt ist, dass es fast unmöglich ist, mit einer bestimmten Ernährung, die zum Beispiel nur pflanzlich basiert ist, das komplette Aminosäureprofil, das wirklich vonnöten ist, zusammenzubauen. Und da kommen wir halt mit diesen Mikronährstoffen. Nur um dieses Beispiel zu erklären. Das Mitochondrium braucht Zink, braucht Selen, braucht Magnesium, braucht die richtigen Fette, braucht Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C. Ich kann dir
Ja,
eine
alle
riesige
aufzählen.
Liste, ich kann dir eine riesige Liste aufzählen. Im Endeffekt sind es so sechs Mikronährstoffe, sechs oder sieben Mikronährstoffe, die unabdingbar sind. Es gibt also praktisch ja fast niemanden, dem ich diese sechs nicht aufs Auge drücke.
Also quasi, das sind so das Fundament für das Mitochondrium.
Die
Die
Basics.
müssen rein, ansonsten kriegt das Mitochondrium ein Problem.
Ja, also der ganze Körper kriegt Probleme. Also
Ja.
das sind Vitamin D, Magnesium, Zink, Selen, Jod, Vitamin A würde ich auch dazu zählen. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Das K ist auch schön. Man sagt ja immer, Vitamin D und K gehören zusammen. Fürs Vitamin D ist das Vitamin K nicht nötig. Umgekehrt schon. Also das Vitamin K braucht das D. Mhm. Um das zu ergänzen und auch wirklich die Arbeit richtig machen zu können, das Kalzium wirklich in die Knochen einzulagern und so weiter und so fort. Aber Vitamin A ist für Vitamin D sehr wichtig. Also der Spiegel sollte schon angeglichen sein. Und Jod, ne? Jod, klar. Hatte ich, glaube ich, vorhin noch nicht genannt.
Doch, Jod hast du
erwähnt. Ja, hatte ich genannt, dann ist gut.
Die Sache ist, wo kriege ich denn als Beispiel Vitamin A her?
Tja, aus Fleisch, vor allen Dingen aus der Leber. Mhm. Also wenn du einmal in der Woche Leber isst, natürlich bitte eine Bio-Rinderleber, ne, Weidehaltung, ist für mich klar. Das sind so die Basics. Aber wenn du einmal in der Woche Leber isst, dann kannst du auf natürlichem Weg deinen Vitamin-A-Speicher auffüllen.
Das reicht. Von wie viel Leber sprechen wir denn? Der eine sagt, ich schmier mir da jeden Tag ein bisschen Leberwurst auf die Stulle.
Nee. Mit der Leberwurst wirst du es wohl nicht hinkriegen. Also es reichen eigentlich 100 Gramm Leber in der Woche.
Ah, okay, um dein Vitamin-A-Gehalt zu decken.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind in 100 Gramm Leber bis zu 80.000 internationale Einheiten Vitamin A.
Ah, okay. Mhm.
Deswegen kannst du dich ja mit täglichem Leberverzehr auch vergiften. Vitamin A ist ja toxisch in zu hohen Dosen.
Ja.
Also jeden Tag Leber würde ich keinem empfehlen.
Nee, aber ich glaube, ich esse auch einmal in der Woche mindestens Leber und da sind es schon 300 bis 400 Gramm.
Ja, da bist du aber schon gut abgedeckt. Also,
Macht das einen Unterschied, ob ich so roh oder gekocht, gegart esse?
Ach, so einen großen Unterschied wird es nicht machen. Also gegart ist wahrscheinlich etwas niedriger dann der Level. In einer rohen Leber ist der wahrscheinlich um einiges höher noch, ja. Mhm. Aber rohe Leber, kriegst du die runter?
Ja, ich habe die tatsächlich eine ganze Zeit lang mit einer Banane im Mixer gehauen.
Entschuldigung.
Und getrunken. Das geht eigentlich, das ist gar nicht so schlecht.
Echt? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was mich eher zu dem Urks verführt hat, die Banane oder die Leber.
Alles gut. Also jetzt mache ich es auch in der Pfanne, aber ich hatte eine ganze Zeit lang, ich weiß noch, zu Abi-Zeiten, da bin ich immer zum Fleischer und habe gesagt, hier to go. Und dann habe ich gesagt, wie to go? Und da habe ich dann Gulasch und Leber immer so aus der Tüte gegessen. Und die haben immer gesagt, was macht der da? Können jetzt nicht einfach Pommes holen?
Hast du die gebraucht? Also hattest du da so richtig Schmacht drauf?
Ich hatte richtig Appetit drauf. Also ich hatte wirklich Appetit auf rohes Fleisch. Das klingt jetzt, das ist jetzt wirklich schon über, naja, sag mal, 18, ja, ein paar Jährchen her.
18, 19. Ist aber ein Zeichen dafür, dass du auf deinen Körper gehört hast und der brauchte einfach die Energie. Die Sachen, die im Fleisch drin stecken. Ich habe ja auch zum Beispiel einige Leute, die ich kenne, machen Karnivore. Mhm. Also gar kein Grünzeug. Mhm. Und die sind von Vitalstoffen her sind die gut aufgestellt. Also im Fleisch ist schon extrem viel drin.
Das wird natürlich ja den einen oder anderen Vegetarier, Veganer jetzt hier enorm aufstoßen und sagen, wie funktioniert denn das jetzt? Wie erklärst du dir denn, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ne, diese Serie, die Doku Game Changers, ist ja. auf und ab gegangen. Es gibt ja dennoch Individuen, die hoch alt werden und vegan leben. Denkst du, das ist eher eine gute Kombination mit Supplementierung und das Hören des Körpers? Oder sind die eher plant-based, das heißt 80% Gemüse und dann gibt's doch irgendwann mal ein Eichen oder vielleicht ein Fisch?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich persönlich kenne keinen Veganer, der über 50 ist, also 60, 70, 80 und richtig gut und fit beieinander ist. Kenne ich nicht. Also von daher fällt es mir da sehr schwer, irgendwas zu sagen. Meine Tochter lebt vegan seit einigen Jahren. Auch wenn ich da nicht sehr viel von halte, es ist ihre Entscheidung. Und wenn sie meint, sie kommt damit klar und keine körperlichen Ausfälle hat, ist das für mich akzeptabel. Der Punkt ist, und das zeigt uns eigentlich so auch das Social Life in den letzten Monaten, dass alle diese Hardcore-Veganer irgendwann beim Arzt landen und vollkommen am Ende sind, auf verschiedenen Ebenen, und dann doch wieder anfangen, eben Fleisch, Eier oder Fisch zu essen. Ja, es hat seinen Grund.
Also ich erinnere mich noch an, das war so meine ersten Klienten. Ich hatte eine Klientin, da war gerade das Thema Reproduktion angesagt. Es wurde nichts, auch mit 4 Jahre ohne Menstruation. Wird das dann, habe ich gefragt, wie ernährst du dich denn? Also jetzt bitte nicht denken, dass jeder Veganer da definitiv ein Problem hat. Da hängt natürlich ein bisschen was zusammen, aber sie hatte dann wirklich arge Schwierigkeiten und sie hat dann angefangen, wieder Eier zu essen. Ich habe dann wirklich mal hinterfragt, na, warum ernährst du dich denn vegan? Und das war dann wirklich so ein bisschen die erste vegane Szene, kam hoch, die ersten Kochbücher, das sieht ja auch lecker aus und schmeckt ja auch. Und dann hat sie gesagt, es hat einfach gut geschmeckt, dann hat sie einfach das Tierische weggelassen. Also es war jetzt nicht dieser ethische Geschichte. Und dann konnte sie das auch wieder annehmen. Ne? Mit hoher Qualität und Co. ging das dann ganz gut. Spannend ist tatsächlich, die vegane Szene wird auch sehr häufig von sehr, sehr jungen Menschen angeführt. Deshalb, wenn du,
Ja.
und da denke ich ja mal, weil du vorhin gesagt hast, na, Ü30 wird es dann schon tricky. Ich habe letztens mit einem Komplementärmediziner gesprochen, der hat gesagt, na, eigentlich alles Ü30 ist krank. Weil älter wären wir eigentlich nicht geworden. Und jetzt wären wir 50, 60 Jahre älter, vielleicht.
Ja.
Und da muss der Körper sich dann entsprechend Mechanismen raussuchen und sagen, okay, wenn mir jetzt jemand erzählt mit 20, ich bin schon vegan mein ganzes Leben, Schwarzenegger, ne, ist ja auch vegan.
Ha, ha, ha.
Ja.
Ha, ha. Dazu sage ich jetzt nichts.
aber wenn ich mir seine Dokus angucke, ne, also ich bin ein großer Fan von Schwarzenegger, aber was er damals an Eier und Co. gegessen hat und jetzt zu vegan, das passt dann nicht ganz zusammen.
Nee, sorry, das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Der
Lass uns mal
Punkt ist,
zurück.
irgendwann habe ich mal in letzter Zeit gelesen, dass der Körper ungefähr 7 oder 8 Jahre in der Lage ist, eine vegane Ernährung zu kompensieren. Maximal 7 oder 8 Jahre. Und
Okay.
spätestens nach dem Zeitraum kommt irgendwo der Crash. Also das ist so die Erfahrung, die ich aus diesem, ach, das war irgendwas, irgendein Arzt, der einen Artikel geschrieben hat und hat gesagt, er hat das einfach so nachverfolgt und er konnte also wirklich 7, 8 Jahre und dann setzten wirklich diese ganzen Ausfallerscheinungen. Das muss nicht sein, aber es passiert halt doch oft.
Wir waren beim Aminosäureprofil und da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß benötigen wir. Das lesen
Jo.
wir ja häufig, ne, 0,8 Gramm. Da gibt es auch ein sehr bekanntes veganes Buch, wo so wissenschaftlicher Kontext beobachtet wird und er beruft sich halt auf die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nach Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Ja, die kriege ich auch mit Hülsenfrüchten mal schnell zusammen.
Diese
Aber wie viel?
0,8 Gramm sind ein absoluter Witz. Der Punkt ist, dass die Zahl ist an Tests an jungen Soldaten zustande gekommen. Da hat man versucht herauszufinden, wie viel Eiweiß müssen die aufnehmen, damit sie nicht umfallen, während sie die Knarre halten. Ganz einfach. Und da kam es dann auf diese 0,8 Gramm. Das ist etliche Jahre her. Es ist nicht wirklich zu heute kompatibel und vor allen Dingen auch nicht zu den Anstrengungen und Stress und Kraftakten, wo wir unsere Körper hintreiben. Die unterste Grenze an Eiweißaufnahme ist meiner Meinung nach 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und nicht pro Kilogramm Idealgewicht, was ich gerne hätte. Weil die Touren kenne ich auch. Um Gottes Willen. Also gib einer 120 Kilo Frau 0,8 Gramm mal 70, also mal diese 70 Kilo. Entschuldigung,
Was sind
die fällt dir um.
55 Gramm
Ja,
Eiweiß?
also da, vergiss es. Vergiss es. Mindestens 1,2 Gramm. Also das Unterste, was ich gelten lasse, ist 1 Gramm. Also, dann sollten es aber schon vernünftige Proteinquellen sein.
Was sind denn vernünftige Proteinquellen? Weil es geht ja in das
Eier.
Aminosäure-Spektrum.
Eier. Im Ei fehlt, glaube ich, nur eine Aminosäure, wenn mich nicht alles täuscht. Also da muss ich sagen, das habe ich jetzt nicht alles im Kopf. Aber das Ei ist super.
Das Ei hat ja eine biologische Wertigkeit, wenn man, ich meine, das ist
Von
auch ein
100.
bisschen oldschool, da gibt es inzwischen bessere Kriterien,
Richtig.
aber das ist ja so das Mindestmaß oder das Maß der Dinge, das Ei, ne? Alles drin und dann
Genau.
wird es verglichen mit den
Genau.
anderen Lebensmitteln.
Natürlich Fleisch und Fisch. Also da haben wir auch nahezu vollständige Aminosäureprofile. Damit kannst du normalerweise nicht in den Mangel kommen. Also wenn du regelmäßig Fleisch, Fisch, Eier isst, ist es fast unmöglich, in einen Aminosäuremangel zu kommen.
Klären wir mal ganz kurz Cholesterin, weil ich höre das, ich dächte, wir leben ja auch in so einer Gesundheitsbubble, ne? Wir beschäftigen uns rund um die Uhr und dann kommt doch irgendwann, stehst du an der Kasse und dann hörst du so ein Gespräch, ja, Eier, Cholesterin, geht gar nicht. Ne?
Quatsch.
Ein Ei in einer Woche und Opa kriegt zwei Eier, hat er zwei Eier. Wie erklärst du das den Leuten?
Ich sag den Leuten einfach, Leute, das ist Humbug. Das ist überholtes Wissen. Es stimmt nicht. Der Cholesteringehalt im Ei hat überhaupt keinen Einfluss auf den Cholesteringehalt bei dir im Blut. Das sind vollkommen andere Mechanismen. Die einzigen, die bei dem Eierkonsum aufpassen müssen, sind Leute mit einer angeborenen Cholesterinstoffwechselstörung. Das ist dann was anderes.
Okay.
Aber die sind dann meistens sowieso mit Cholesterinspiegeln bei 800 oder 1000 jenseits von Gut und Böse. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann wird die das Ei auch nicht umbringen. Also ehrlich nicht. Cholesterinspiegel an sich ist so ein super heißes Thema. Dieser Cholesterinspiegel wird von der Fachgesellschaft jedes Jahr irgendwie gefühlt gesenkt. Also jetzt liegt er bei 200. Wenn du überlegst, wofür Cholesterin alles gebraucht wird, Hormonbildung, Transport in die Zellen, Transport im Blut, Reparaturmechanismen, bla bla bla, dann ist ein Spiegel von 200 schon fast ein bisschen unterirdisch. Also für mich ist ein Cholesterinspiegel mit einer sehr guten HDL-LDL-Verteilung und einer sehr guten LDL-Partikelgröße von bis zu 300 oder 320 vollkommen in Ordnung. Gut, ich bin kein Mediziner. Und im Endeffekt ist es so, du kannst mir glauben, was ich dir sage, oder du kannst es lassen. Weil für alles, was ich behaupte, gibt es 20.000 Leute, die genau das Gegenteil behaupten.
Ja.
Und es gibt aber auch für alles immer eine Studie.
Aber ich bin vollkommen bei dir, jetzt unabhängig von den Werten, die du sagst, dass wir Cholesterin wie die Steroidhormone, Östrogen, Cortisol und Co., Pregnenolon, Progesteron und Co.
Alles.
Benötigen das. Wenn du kein Cholesterin hast, ne, Vitamin D braucht auch Cholesterin als Vorstufe, dann beginnst du Raubbau. Dann fehlen dir die Rohstoffe.
Richtig.
Darf ich fragen?
Und gehen immer weiter.
Darf ich fragen?
Wie viel Eier? Ach so, wie viel Eier ich esse? Also wenn ich eine Eiermahlzeit mache, zum Beispiel mal, ich frühstücke ja normalerweise nicht, ich mache ja IF schon seit Jahren.
Intermittierendes Fasten. Ich muss das immer mal kurz
überlegen. Ja, okay, Entschuldigung. Also manchmal bin ich sogar nur bei einer Mahlzeit am Tag. Und wenn ich mir eine Eiermahlzeit mache, dann sind das 6 bis 8 Eier mindestens. In Hochtrainingsphasen, also wie gesagt Kraftsport, habe ich auch schon mal 20 Eier am Tag gegessen. Und es hat meinem Cholesterinspiegel nicht geschadet, definitiv nicht.
Ja. Also ein Ei hat 6 Gramm Eiweiß, Pi mal Daumen, 20 hast du, 100, 20 mal 6, Heidewitzka, 120, richtig?
Ja, 120.
Ah, 120 Gramm Eiweiß, direkt mal abgedeckt.
Ja, ja gut, ich habe in der Trainingsphase auch zwischen 300 und 400 Gramm Eiweiß am Tag gebraucht, ne? Also ich habe da richtig hoch reingehauen. Da warst du dann mit den 20 Eiern, dann hast du noch ein Steak gegessen oder Fisch gegessen und dann hast du noch 2 oder 3 Shakes getrunken, um einfach auf diese Eiweißmenge zu kommen. Ja. Muss allerdings sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt auch einen Wahnsinnsmuskelaufbau hatte. Also dagegen ist das jetzt Pillepalle.
Ganz kurz, wie ist das denn bezüglich, weil du Fisch sagst, da ist ja der eine oder andere auch verunsichert und sagt, na, wie ist das denn mit Fisch? Wir sind ja nicht die saubersten auf dem Planet, wir hauen da alles Mögliche ins Wasser. Wie ist das mit Fisch zu sehen bezüglich Schwermetallen und Co.?
Also allgemein sagt man, man soll weniger Raubfische essen. Also was? Eher Raubfisch ist dann wie zum Beispiel der Thunfisch. Also je höher das Meeresgetier in der Nahrungskette steht, desto stärker ist die Schadstoffbelastung. Das lassen wir jetzt mal so einfach dahingestellt. Thunfisch hat eine starke Belastung, andere Fische auch. Für mich kommt trotzdem nur Wildfang in Frage. Auch wenn die Schadstoffbelastung höher ist. Weil Zuchtfisch meistens nicht artgerecht mit wahnsinnig viel Dreck und Antibiotika gefüttert wird. Und deswegen ist Zuchtfisch für mich raus. Also definitiv raus. Die Schwermetallbelastung von Wildfangfisch nehme ich in Kauf, aber ich esse auch nur maximal 1-2 Mal die Woche Fisch.
Okay, aber ich kann ja bestimmt mit Mikronährstoffen theoretisch auch meine Entgiftung, was Schwermetalle angeht.
Ja, selbstverständlich.
Selen zum Beispiel?
Selen auf jeden Fall, aber was noch effizienter ist, ist zum Beispiel Vitamin C, weil Vitamin C die Fähigkeit hat, diese Schwermetalle im Blut in wässriger Lösung zu halten. Alpha-Liponsäure. Alpha-Liponsäure ist für mich ein super Schwermetallentgifter, weil er im, ich sag mal, Do-it-yourself-Verfahren sehr ungefährlich angewendet werden kann. Mhm. Was wir nur beachten müssen, ist, wenn wir so einen Schwermetallentgifter nehmen, dass wir auch einen Binder nehmen, um die Schwermetalle dann auch wirklich zu binden, sodass die nicht wieder rückresorbiert werden.
Was würdest du als Binder dann nehmen? Also Zeolith oder Bentonit, Heilerde, Chlorella?
Zeolith, Bentonit, Chlorella, das funktioniert als Binder alles. Ich muss halt nur mit der Einnahme das genau takten. Mhm. Weil diese Sachen binden ja natürlich nicht nur die Schadstoffe, die binden alles. Auch die guten Stoffe. Hm? Ja. Und deswegen ist das ein bisschen tricky, das so zu timen. Aber da gibt's natürlich Möglichkeiten. Also Chlorella kann man grundsätzlich mit seinen NEMS zusammennehmen. Da ist die Bindungsfähigkeit wirklich auf die Schadstoffe irgendwo begrenzt. Jetzt frag mich nicht, warum und wieso und weshalb. Weil das kann ich dir überhaupt nicht erklären. Warum Chlorella sich anscheinend nur diese Stoffe raussucht. Mir hat mal ein Hersteller eines Entgiftungsmittels das erklärt, dass diese Stoffe vorrangig gerne Schwermetalle binden. Also das ist wie für die Süßigkeiten. Mhm. Und wenn Schwermetalle da sind, dann stürzen sich diese Stoffe eben auf die Schwermetalle und lassen das andere links liegen. Mhm. Das fand ich gar keine dumme Erklärung. Denn es gibt in der Medizin viele Sachen, die mir logisch nicht unbedingt einleuchten. Und wenn ich mir die dann mit solchen Sachen erkläre, die vielleicht nicht wissenschaftlich bewiesen sind, für mich aber logischen Sinn machen, dann kann ich mich als Otto Normalverbraucher damit auch wirklich zufrieden geben.
Ja. Aber du würdest jetzt, weil du gerade sagst, Schulmedizin, ich kenne da so ein bisschen im Gesundheitsbereich ein bisschen schwarz-weiß denken, dass sie sagen, Schulmedizin, Pharma und Co. ganz, 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 ganz böse. Und alles Alternative ist ganz toll. Aber ich glaube, diese Vernetzung, also das haben wir ja auch damals in der Klinik Psychoneurologie und Co., dass die Schulmedizin einen enorm wichtigen Stellenwert hat und die Ärzte ja nicht alle, bitte jetzt nicht missverstehen, falls jetzt ein Arzt oder eine Ärztin zuhört, doof sind. Also die sind geschult und wenn es um Entgiftung geht, dann wissen die an sich auch Bescheid. Nur fahren die dann eine ganz andere Palette auf und sagen, okay, da hilft jetzt kein Globuli, sondern da müssen wir richtig reingehen, damit du halt noch überlebst. Da geht es ja oftmals ums Überleben.
Ich sag's mal so, es ist immer eine vernünftige Kombination, die vom Hausverstand reguliert werden sollte, aus allem. Die Medizin der heutigen Zeit ist, was Traumata-Behandlung betrifft, also alles, was an Verletzungen und so weiter und so fort, auf einem Stand, der schwerlich zu toppen ist. Mhm. Aber, jetzt kommen wir auf das große Aber. Was ich wirklich vermisse, ist dieses Back to Basics, die Ernährung als therapeutisches Mittel und Bestandteil eines gesunden Organismus mit einzubeziehen. Das betrifft auch die Nährstoffe.
Ja.
Wenn du als Diabetiker zum Arzt gehst, dann kriegst du von dem Arzt nicht Chrom und Magnesium und Zink und aufgeschrieben. Nee. Du kriegst ein Antidiabetikum und darfst Kohlenhydrate essen. Mhm. Das ist für mich logisch nicht nachvollziehbar. Mhm. Und das ist bei vielen Krankheiten so. Ich kann jetzt mal einfach so als Beispiel meinen Mann nennen, der hatte schwere Arthrose in beiden Knien. Mhm. Das eine Knie ist auch zweifach operiert worden, ohne Besserung. Also der ist morgens mit Schmerzen aufgestanden, abends mit Schmerzen ins Bett. Es war so schlimm, dass der wirklich so depressiv war, dass er sich einweisen lassen wollte in die Psychiatrie.
Okay.
Und den habe ich erstmal in der Ernährung umgestellt. Also Kohlenhydrate, Zucker raus, Fette hochgefahren. Und er hat von mir Mikronährstoffe gekriegt. So, und das kannst du jetzt glauben oder nicht. Der war nach 2 Wochen fast schmerzfrei. Und mittlerweile hat sich in seinem Knie wieder Knorpel gebildet, was ja angeblich unmöglich ist.
Ja. Gibt Ernährung. Der Körper das, was er braucht und.
Genau, der baut.
Ja.
Ja. Der Körper kann sich alles bauen, was er braucht und auch heilen, was kaputt ist, wenn er die richtigen Stoffe zur Verfügung gestellt bekommt. Das hört sich jetzt sehr einfach an. So einfach ist es natürlich nicht. Da muss vieles drumherum passen. Aber ein geht nicht, gibt's für mich nicht.
Ich glaube, das ist dem Zuhörer und der Zuhörerin jetzt schon deutlich geworden, dass Mikronährstoffe enorm großen Stellenwert hat. Du hast gerade was sehr Schönes gesagt, und zwar das Drumherum. Was ist denn das Drumherum? Was, wenn ich jetzt sage, okay, mir tut's Knie weh, jetzt nicht missverstehen, schmeiße ich eine Pille ein, alles wird gut. Was ist das Drumherum? Was hat noch einen Einfluss auf unsere Gesundheit?
Also es ist Basis die Ernährung, das hatten wir schon gesagt. Dann der Schlaf. Wenn ich keinen vernünftigen Schlaf habe, kann der Körper nicht regenerieren. Und nicht nur der Körper nicht, auch die Psyche nicht. Warum haben depressive Menschen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen fast alle, ach, ich sage einfach mal alle, Schlafproblematiken? Einschlafen, durchschlafen, Schlafqualität, alle. Ich weiß nicht, was ist das Huhn, was ist das Ei, was war zuerst da? Der Punkt ist, es ist da. Und gestörter Schlaf, zu kurze Schlafzeiten, schlechte Schlafumgebung und so weiter und so fort sind ein großer Faktor. Innere Ausgeglichenheit, dieser innere Seelenfrieden, in sich selbst zu ruhen, mit sich selber im Reinen und zufrieden zu sein. Also wenn du dich jetzt vor den Spiegel stellen kannst, kannst dich angucken, kannst dich angrinsen und sagen, weißt du bist manchmal vielleicht ein Idiot, aber ich mag dich trotzdem. Egal wie du aussiehst, wie viel du wiegst, was du kannst, was du nicht kannst. Wenn du das kannst, hast du die halbe Miete schon drin. Dann kann dich das Leben nicht so schnell von den Füßen holen. Es hat was mit Kälte auch zu tun. Wir sitzen in überheizten Wohnungen, ständig mit Klimaanlage. Unser Körper ist überhaupt nicht mehr gewöhnt, in irgendwelche Extreme zu kommen und damit umgehen zu können. Wir verweichlichen total, was das betrifft.
Ich nenne es immer degenerieren. Wir degenerieren
Ja,
dahin.
das sind Sachen, die gehören dazu. Giftstoffe, Nahrungsmittelqualität, ganz wichtig. Sind wir mal ganz ehrlich, gegen die Strahlung können wir nichts machen. Wir können auch gegen die Flugzeuge nichts machen, gegen die Umwelt, alles nur in unserem Rahmen, aber wir sind dem ausgesetzt und zwar hilflos, mehr oder weniger. Aber wir können schauen, dass wir die Sachen, die auf uns einprasseln, kompensieren, indem wir dem Körper halt wirklich das zuführen, was er zur Abwehr braucht. Also da kommt wieder bei der Entgiftung die Leberunterstützung. Die Leber braucht bestimmte Stoffe, wenn sie die kriegt, dann geht es ihr besser und dann kann sie auch besser arbeiten. Denn dass wir Giftstoffe abtransportieren müssen oder Hormone entgiften müssen über die Leber. Ganz großes Problem, Östrogenentgiftung. Und nicht nur bei Frauen, bei vielen Männern mittlerweile, bei Jugendlichen. Wenn ich sehe, wie viele Jungs mittlerweile Brustansatz haben, da graust es mich. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass zu viel Östrogen im Körper ist und eben auch nicht entgiftet werden kann.
Was sind denn ganz kurz zurückgespult? Was sind denn deine drei Tipps für einen guten Schlaf?
Drei Tipps für einen guten Schlaf. Also erstmal mindestens eine Stunde vorm Schlafen runterkommen. Wenn es geht, Fernseher aus, nicht unbedingt Social Media, sondern ja, vielleicht mal ein gutes Buch lesen. Nicht unbedingt Neonbeleuchtung, vielleicht auch einfach mal abends Kerze anmachen, nochmal ein Glas Tee trinken vorm Schlafen gehen. Auch den Tag Revue passieren lassen. Es gibt ja viele, die machen diese Tagebücher, diese 3 Minuten. Sich abends mal hinsetzen und einfach mal so zu überlegen, okay, was war an dem Tag heute gut? Was war vielleicht nicht so gut? Aber was für ein Fazit ziehst du aus deinem Tag? Oder einfach nur blöde auf der Couch rumliegen, auf der Yantramatte und vor sich hinsabbern. Einfach runterkommen. Dann ein absolut dunkles Schlafzimmer. Also wirklich stockdunkel. Keine Elektrogeräte, wenn es geht. Und das dritte, ja, vor allen Dingen kühler Schlafraum, nicht zu warm. Also dann lieber eine etwas dickere Decke nehmen, aber der Raum an sich sollte kühl sein und gut belüftet. Also vorher nochmal durchlüften oder immer bei gekipptem Fenster oder offenem Fenster schlafen. Das sind so die drei Sachen, die ich ganz wichtig. Und nicht zu spät essen, das wäre das vierte. Denn wenn ich eine Stunde vom Bett gehen esse, dann kommt meine Herzfrequenz nicht runter. Das ganze System kann nicht abschalten und regenerieren. Also das ist auch ganz, ganz, ganz schlecht.
Okay. Also erstmal danke, dass du da schon mal einen kleinen Einblick so für die Werkzeugkiste Ich will jetzt gar nicht so tief eingehen, sondern was jetzt hier Leberentgiftungsphase 1, 2, 3 angeht,
Ja,
sondern
ja, ja.
was braucht denn die Leber? Was kann ich für den Alltag, was kann der Zuhörer direkt umsetzen, um seine Leber zu unterstützen?
Da gibt es verschiedene Sachen. Du kannst Bitterstoffe in die Ernährung einbauen. Es ist schwierig, an wirklich bitteren Chicorée oder Radicchio zu kommen. Da empfehle ich vielleicht auch diese Kräuterbitterprodukte einfach zwei, dreimal am Tag nehmen.
Direkt vorm Essen, beim Essen, nach dem Essen. Also Menschen nicht, die
Ich.
sagen, ja, dann haue ich mir halt einfach ein Kräuterli dahinter, hier einen Jägermeister. Das wäre suboptimal.
Ja, vor allen Dingen wegen dem Alkohol, weil den mag die Leber gar nicht. Alkohol ist toxisch und muss als erstes vorrangig von der Leber entgiftet werden. Das heißt, alles andere stellt die Leber zurück. Das erste, was entgiftet wird, ist der Alkohol. Und wenn du jetzt Pech hast, dann liegt dein Östrogen da, dann liegen Schwermetalle da und es bleibt alles liegen, weil die Leber ja den Alkohol entgiften muss. Nicht gut.
Ich erinnere mich noch an einen Darm-Workshop. Da ging es um Fuselalkohole durch Darmbakterien. Dass du selbst Alkohol gärst in deinem Darm, du das aufnimmst und dann deine Leber
Rohkost
entgiften
am
lässt.
Abend. Rohkost am Abend ist das Beste. Das fuselt dann so richtig.
Da gärst du.
Ja.
Erklär das mal einem Polizisten, wenn du angehalten
Du,
wirst.
ich muss einen Polizisten sowieso immer, wenn die mich pusten lassen wollen, sagen, ich bin Ketarier, das Gerät wird ausschlagen und zwar nicht zu wenig. Das misst Aceton im Blut. Im Atem. Ne? Da schlägt jedes Atemkontrollgerät aus, wenn du Ketarier bist.
Okay,
Das heißt,
krass.
du wirst dann zum Bluttest müssen.
Aber
Also
da,
das würde ich
der wird ja dann
negativ
negativ
ausfallen. Du hast ja
getestet
nichts
werden.
getrunken.
Ja.
Es geht sich ja nur um die Acetonproduktion und die ist halt bei Ketonen genauso im Atemfahren, also bei Fettstoffwechsel. Das ist ja, genau, ich muss es richtig sagen. Aceton im Atem, du hast entweder Alkohol getrunken oder du läufst im Fettstoffwechsel, dann ist das nämlich auch so. So. Das wäre jetzt der richtige Ansatz, weil du kannst wenig BHB, also Beta-Hydroxybutyrat im Blut haben, dieses Speicherketon, und trotzdem im Fettstoffwechsel laufen, also Aceton ausatmen. Das eine hat nicht unbedingt mit dem anderen zu tun.
Ja.
Nur so. Aber wo waren wir jetzt? Bei der Leber, genau.
Bei der Leber. Wir waren, was der Zuhörer oder
Bitterstoffe?
Zuhörerin, Bitterstoffe?
Genau. Also Bitterstoffe wären ganz toll, gerne vorm Essen, geht aber auch nach dem Essen, wobei ich vorm Essen präferiere. Was auch sehr gut ist, ist Mariendistel, Löwenzahn, Artischocke. Das sind so die Bitter-, Leber-, Phytopharmaka, die eigentlich bei jeder Leberkur aufgeschrieben werden. Und das sollte man auch ruhig zweimal im Jahr, so 6 bis 8 Wochen machen, dass man das substituiert oder bei einer angegriffenen Leber auch kontinuierlich nimmt. Dann gibt es noch ein Spezialmittel. Das sind Gelumtropfen. Die sind sogar bei einer manifestierten Leberzirrhose anzuwenden. Also die mache ich jetzt auch momentan kurmäßig, weil ich grundsätzlich alles, was ich Patienten empfehle, probiere ich selber aus.
Ja, kenne
Es
ich.
gibt nichts, was ich jemand anderem geben würde, was ich nicht selber ausprobiert habe. Das ist für mich ganz wichtig.
Ja.
Leberwickel, das ist so der Klassiker.
Also eine warmen Wickel auf die Seite der Leber, also auf die rechte Seite legen.
Ja. Also das ist praktisch ein feuchtes Tuch, am besten in einem Schafgarbentee getränkt. Es soll richtig heiß sein. Das auf die Leber drauf, dann eine heiße Wärmflasche auf dieses feuchte Tuch und das dann wickeln und mindestens, ich sag mal, eine halbe, dreiviertel Stunde drauf lassen. Es geht auch sehr gut abends zum Schlafen, die einfach drauf zu pappen. Diese Wärme, diese feuchte Wärme und dieser Schafgarben, ich sag mal, Extrakt, der tut der Leber richtig gut.
Spüre ich das?
Ja. Ja, der
Wie ist
Schlaf
es
müsste
dann?
tiefer werden. Also man müsste wesentlich besser schlafen. Man müsste sich auch fitter fühlen. Also das geht relativ schnell. Du musst überlegen, als es vor, was weiß ich nicht, 80, 100 Jahren noch nicht wirklich Möglichkeiten gab, Leberzirrhosen oder sonstiges zu behandeln, hat man kranke Lebern nur mit Leberwickeln behandelt. Und natürlich ein wichtiger Punkt ist die Ernährung, also die Leber wirklich entfetten. Und das geht normalerweise nur sehr stark Kohlehydrat reduziert. Und auch unterkalorisch. Wobei ich kein Freund von unterkalorisch bin. Ich bin der Meinung, ein gut ausbalancierter Körper weiß ganz genau, wann er Hunger hat und wann nicht und wie viel er essen muss. Da brauche ich keine Kalorien zu zählen.
Okay. Also würdest du jetzt sagen, wenn wir jemanden haben, der Gewicht XY hat und sagt, hey, ich will jetzt 20 Kilo abnehmen, der Kalorienbedarf ist nicht wichtig oder ist die Energiebilanz schon relevant, um abzunehmen?
Na, jein. Jein. Ich versuche es mal an meinem Beispiel zu erklären. Ich habe in den 2 Jahren, wo ich diese 70 Kilo abgenommen habe, nicht einen Tag gehungert. Wenn ich Hunger hatte, habe ich gegessen. Ich habe nicht wenig gegessen. Also meine 3000 Kalorien Minimum, sag ich mal, habe ich mir reingedrückt. Sicher, ich habe jeden Tag Sport gemacht. Klar, aber ich habe vor allen Dingen auch das Richtige gegessen. Und wenn ich einen Menschen habe, der ein Übergewicht hat, dann würde ich dem empfehlen, wirklich die Kohlenhydrate stark zu beschränken und das Eiweiß und das Fett raufzufahren. Und das Eiweiß sogar noch ein Ticken mehr als das Fett. Also Fett in einer moderaten Menge.
Also man sagt, natürlich ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so, habe ich zumindest aus der letzten Datenlage entnommen, dass das empfohlen wird. So Minimum 0,7 Gramm Eiweiß pro, Entschuldigung, Fett pro Kilogramm Körpergewicht, um, sag ich mal, die Steroidhormone nicht zu gefährden.
Also ich denke mal, ein Gramm ist schon vernünftig. Ja. Ein Gramm ist schon vernünftig. Vernünftige Fette. Ja, ja. Weil das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Da bin ich dann auch ganz simpel gestrickt und sage, okay, Leute, ihr dürft gutes Olivenöl, Butter, wenn ihr es bekommt, ein gutes Schweineschmalz oder Rinderteig, wenn es eine gute Qualität ist, Kokosöl und das muss reichen. Und Omega-3 natürlich. Das ist aber für mich in dem Sinn ja kein Fett zum Kochen oder so. Ja. Das ist ein Therapeutikum. Ja. Ja, es ist ein essentielles Fett. Und Omega-3, klar. So, damit bist du gut aufgestellt, wenn du die in deinen Speiseplan einbaust, in einem vernünftigen Maß und das Eiweiß schön hochfährst, sodass eine Sättigung vorhanden ist, die auch über 5-6 Stunden hält. Und du nicht kleine Portionen isst, weil du denkst, hoch, lieber ein bisschen, weil dass man dann nach 2 Stunden wieder Kohldampf hat, ist ja vollkommen normal. Und wenn du mal überlegst, so ein 120-Kilo-Körper, der verbrennt einiges schon im Ruhezustand. Also wenn jetzt so eine 60-Kilo-Person einen Grundumsatz von 1200 Kalorien hat, so rein rechnerisch, wie gesagt, für mich ist das sowieso Makulatur, dann hat aber ein 120-Kilo-Körper einen Grundumsatz von 1900, 2000, ja. Und je nachdem, wie die Muskelmasse aussieht, sogar noch mehr. Und von daher ist das für mich alles Makulatur. Hör auf deinen Körper. Wenn du Hunger hast, sollst du essen. Und zwar so lange, bis du satt bist. Wenn das nur einmal am Tag ist, okay. Wenn du einen Tag mal gar keinen Hunger hast, super, auch okay. Und wenn du dreimal am Tag essen musst, dann ist das auch in Ordnung.
Ja.
Der Körper reguliert die Energiezufuhr normalerweise selber. Wenn du jetzt jemanden mit einer Essstörung hast, sieht das Spiel wieder anders aus.
Ja, das soll ich sagen, also Kalorien, Energiebilanz, das spielt schon eine Rolle. Ich habe gerade mal ein bisschen rumgerechnet. Also wenn du 120 Kilo wiegst, brauchst du ja trotzdem so einen Pi mal Daumen irgendwas mit 2600 Kilokalorien. Pi mal Daumen. Ohne Bewegung, also ohne zusätzliches Training. Deshalb sind die 3000 Kilokalorien, die du vielleicht erwähnt hast, dennoch ein Defizit gewesen.
Das mag sein.
Rein rechnerisch jetzt. Ne?
Ich habe zwar 1,5 Jahre, als ich auf Keto umgestellt habe, habe ich also wirklich 1,5 Jahre getrackt. Ich habe wirklich alles aufgeschrieben, sodass ich auch wirklich in meinen Makros drin war und so weiter und so fort. Und soll ich dir jetzt mal was sagen? Ich habe in diesen 1,5 Jahren kein Gramm abgenommen. Das ist nicht garantiert mit einer ketogenen Ernährung, selbst wenn man da versucht, ein Defizit zu halten oder es sogar hält, dass man damit abnimmt. Das sind so Sachen, die müssen die Leute sich endlich mal abschminken. Ketogene Ernährung ist ein ganz mächtiges Tool, aber nicht unbedingt zum Abnehmen. Jedenfalls nicht per se und für jeden.
Gut, bei dem einen funktioniert es. Gut, dass du das halt auch nochmal betonst. Also erstmal, ich würde sogar noch ausweiten, jede Ernährung, ob es jetzt Carnivore, Keto, Vegan, Vegetarisch ist, das als Abnehmtool zu nutzen, das kann funktionieren.
Ja.
Damit wird es halt sehr häufig beworben, weil die Leute halt darauf ansprengen. Oh ja, ein bisschen abnehmen und Co. Das ist Marketing hoch drei. Es geht ja letztendlich darum, dass, wie du sagst, dieses Gefühl, dass dein Körper mit dir kommuniziert und sagt, wann habe ich Hunger, wann habe ich Durst, welche Makros braucht mein Körper gerade, ist mir tatsächlich nach einem Fastfood-Burger oder will ich eigentlich vielleicht gerade ein Steak oder gedünstete Kichererbsen, die 10 Tage fermentiert irgendwo in der Ecke lagen. Das ist ja die Sache, dass der Körper eigentlich mit uns spricht.
Der Körper hat eine sehr große Intelligenz. Und wenn wir die zulassen, kann das für uns nur zum Vorteil, werden. Der Punkt ist, dass wir es verlernt haben. Wir kriegen es abtrainiert. Und da liegt ja die ganze große Krux an der Sache.
Wer trainiert uns das
Deswegen,
ab?
ja, das trainiert uns, die Gesellschaft ab, unsere Umwelt trainiert, unsere Eltern trainieren uns das ab, weil sie es selber schon abtrainiert bekommen haben. Du musst ja immer in dieses Schema F passen. Das fängt doch schon in der Grundschule an oder in der Schule allgemein an, wenn es bestimmte Zeiten zum Essen gibt, wenn es bestimmte Zeiten gibt, wo du aufs Klo darfst, wenn es bestimmte Zeiten gibt, wo du was trinken darfst und nicht, wenn du das Gefühl hast, du müsstest was trinken, dann einfach trinken. Nee, es ist nicht gewollt.
Ja.
Wenn du das Gefühl hast, dich bewegen zu müssen, nein, du musst jetzt sitzen bleiben.
Warte mal auf den Sportnachricht, nee, er fällt aus.
Ja, so ungefähr. Ich meine, die einmal in der Woche Sportunterricht kannst du sowieso an die Wand klatschen. Das macht vor allen Dingen keinen Spaß. Dann wird ja auch noch Sport gemacht, der überhaupt keinen Spaß macht. Anstatt die Kinder in die Bewegung reinzukriegen, die wirklich cool ist. Von mir aus die Mädchen tanzt, die Jungs auch gern Kraftsport oder die Mädchen auch Kraftsport. Wie ich bin nun mal ein Kraftsportler. Ich liebe es, mit Gewichten rumzuhantieren. Ich habe Yoga versucht. Ey, sorry, es ist nichts für mich. Es tut mir leid, das passt nicht. Ich tanze leidenschaftlich gerne. Ja, super. Aber es gibt halt Dinge wie Laufen, also Joggen oder so. Nee, ist nicht meins. Wenn man rausfinden würde, wo haben die Kinder Spaß dran? Und das dann wirklich in den Sportunterricht und wirklich umsetzt. Ja, da haben alle dran gewonnen.
Ja, das
Weil
denke ich auch, dass.
diese Bewegung behältst du dein ganzes Leben bei.
Rausfinden, was dir Spaß bereitet. Und wenn es Kegeln mit Burpees ist oder was auch immer. Also
Wenn
das
es Kegeln ohne
rausfinden.
Burpees ist, ist vollkommen egal. Hauptsache,
Genau.
du bewegst dich.
Ja. Aber es ist ein Thema für sich, dass die
Ja.
Bewegung in der heutigen Zeit immer mehr abgenommen oder abnimmt.
Ja, deswegen ist ja auch gerade dieses bei Übergewichtigen, welche Form von Bewegung? Und für mich ist das A und O wirklich der Kraftsport. Weil du, damals habe ich, wie gesagt, um die 170 Kilo gewogen, du kannst mit diesem Gewicht Kraftsport machen.
Ja.
Ohne deine Gelenke zu ruinieren. Das geht. Und ich kenne keinen anderen Sport außer Schwimmen, bei dem das noch funktioniert. Und dadurch, dass du die Muskelmasse erhöhst, erhöhst du deinen Grundumsatz und tust dich wesentlich leichter im Figurformen, nicht im Abnehmen. Es
Ja.
kann eher sein, dass das Gewicht sogar steigt.
Ja. Die Zahl auf der Waage, die ist für den einen oder anderen sehr prägend.
Ja.
Aber wenn man dann vielleicht doch mal das Tool der Kalibrometrie oder zum Beispiel Fettmessung man nutzt, dann, hey, ich werde zwar das Gewicht stagniert, aber mein Fettanteil des Körpers reduziert sich.
Zentimetermaß. Ich würde es auch mit dem Maßband machen.
Ja.
Weil mit dieser Kalipermessung, das habe ich natürlich auch schon sehr oft machen lassen. Das Problem ist, wenn du zum Beispiel diesen Bauchfettgürtel hast, der zum Beispiel auch als Cortisolbauch bezeichnet wird oder auch als Östrogenbauch, dann hast du da, was diesen Fettanteil betrifft, nicht so viel Erfolg. Und diese Kalipermessungen, die können dich dann auch relativ stark frustrieren. Wenn du merkst, dass alles andere straff und wenig Fett und super und diese Zahlen machen dir dann die gesamte Messung im Prinzip
Ja.
kaputt. Du kannst das Maßband nehmen, aber im Endeffekt sag ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, wenn ich morgens die Augen aufmache, die Beine aus dem Bett schwinge und sag, yes, neuer Tag, geil, guck mal, das ist alles in Ordnung.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Da bin
Dann
ich
ist alles
vollkommen
in
bei dir.
Ordnung. Und wenn ich abends genauso ins Bett springe und sage, ist vielleicht heute nicht alles super gelaufen, aber morgen ist ein neuer Tag, yeah, geht schon. Dann habe ich gewonnen.
Ja.
Und wenn ich mich nicht nachmittags hinlegen muss, weil ich so fertig bin, dass ich ein Mittagsschläfchen brauche. Also wenn ich wirklich den Stuff, den ich machen will, durchziehen kann und machen kann, dann ist alles in Ordnung. Dann brauche ich keine Waage, dann brauche ich kein Zentimetermaß und dann brauche ich auch keine Modelfigur. Wenn
Ja.
ich mich gesund fühle und energetisch bin, was will ich mehr?
Ja. Cool. Also das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Ich habe noch zwei Fragen aus der Community, beziehungsweise eine an dich. Und zwar, was ist deine Vision? Was treibt dich an?
Was mich antreibt, eine grundlegende Erneuerung der DGE-Richtlinien, und ein großer Wunsch wäre es, ein Seniorenheim zu bekommen und diese Leute, diese alten Menschen, die oft an schwerwiegenden Erkrankungen leiden, auf die richtige Ernährung und auf die richtigen Nahrungsergänzungsmittel einzustellen und zu sehen, was der Effekt ist.
Also eher suchst du eher alte Menschen, an denen du was testen kannst, oder möchtest du ein
Nein,
eigenes Seniorenheim haben?
ich möchte zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, selbst degenerative Erkrankungen in den Griff zu bekommen mit Ernährung und mit Mikronährstoffen, also mit der richtigen Supplementierung, um dann zeigen zu können, selbst in dem Stadium ist nichts unmöglich. Es geht sich darum, dass die Leute wollen immer einen Beweis haben. Die wollen immer irgendwas sehen. Und für mich wäre es einfach schön, die Leute wirklich in ihre Energie zurückzubringen und zu unterstützen und einfach auch mal aufzuzeigen, dass man an Erkrankungen auch auf andere Wege noch rangehen kann. Nicht nur auf die allgemein üblichen und mit Tabletten einschmeißen, aber an den Ursachen nichts ändern.
Okay, das finde ich eine sehr
Also,
schöne Vision.
das ist einfach so, dass man in den Beweis kommen kann, was eben mit der richtigen Ernährung und Mikronährstoffe sind ja im Prinzip auch nur Ernährung. Es geht sich ja nur darum, das dem Körper zu geben, was ihm von Natur aus ja zusteht. Und zu beweisen, dass das funktioniert und dass das die Basis sein sollte. Und vor allen Dingen die Möglichkeit, ganz, ganz viele unserer Zivilisationskrankheiten im Zaum zu halten oder zurückzudrängen. Das würde ich gerne beweisen. Oder mehr, nicht beweisen, aber mehr an die Öffentlichkeit bringen. Ich möchte Menschen helfen.
Also ich glaube, das werden alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Podcast hören, auch spüren. Ob sie das Video sehen oder nur hören, die spüren deine Energie und deinen Ehrgeiz. Und das finde ich, das habe ich ja damals auf dem Flowfest und auch bei der Fortbildung beim Jan gespürt, du brennst dafür. Deshalb
Definitiv.
habe ich dich ja auch gefragt, weil ich liebe authentische, ehrliche Menschen, die mit so viel Herzblut, es ist ja oftmals auch Herzblut und Leidenschaft, etwas vorantreiben.
Leidenschaft, ohne Leidenschaft geht nichts im Leben. Wenn ich nicht für irgendetwas Leidenschaft empfinde, dann kann ich mich auch direkt in die Kiste legen. Und dieses vor sich hindümpeln, das machen viel zu viele.
Vielleicht,
Also,
weil sie keine Energie haben.
genau. Da sind wir wieder bei dem Huhn und dem Ei. Was kommt zuerst? Denn ich glaube, dass jeder Mensch, absolut jeder Mensch in sich eine Flamme brennen hat. Für irgendwas. Nur wenn die zugeschüttet wird oder wenn die nicht befeuert wird, wenn die kein Holz kriegt, keine Briketts kriegt, die geht irgendwann aus.
Oder glimmt nur vor sich hin.
Glimmt vor sich hin und kommt überhaupt nicht wieder in ihre Energie rein. Und genau das ist es, was ich Menschen geben möchte. Dieses Brennen, diese Energie und vor allem diese Hoffnung. Es geht was.
Okay, lass mal kurz einen Haken da dran machen. Lass
Ja,
uns noch zwei
super.
Fragen aus der
Ja.
Community klären, und zwar von Alice Meyer. Welche Nährstoffe sind besonders wichtig und hilfreich? Ich glaube, das hast du jetzt inzwischen schon sehr deutlich erklärt.
Ja,
Also,
also.
Alice, falls du das hörst, spul doch mal zurück und hör dir bitte den Podcast von Beginn an. Die Fragen
Und
wurden beantwortet.
vor allen Dingen ist es so, dass man da wirklich auch ganz individuell gucken muss. Die sechs Stoffe, die ich genannt habe, die sind wirklich bei jedem, wo ich sage, das schadet keinem. Aber da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere. Und da muss man dann ganz gezielt gucken, wo liegt denn dein Problem? Was möchtest du abändern? Was möchtest du optimieren? Und dann kann man noch mal ganz gezielt mit Stoffen, auch mit Aminosäuren, gezielte Aminosäuren einzeln hochdosiert einsetzen, haben Wahnsinnseffekte teilweise. Aber da kann man noch einiges machen.
Okay, also wir haben ja noch ein bisschen Repertoire für vielleicht eine weitere Podcast-Folge.
Das wäre nicht schlecht, ja.
Eine weitere Frage von Alicia war, wie bekommt man sein Stresslevel in ein gutes Maß nach Traumata in der Kindheit? Und da hatten wir im Vorabgespräch schon, wo du meintest, Traumata können auch ein Mikronährstoffmangel sein.
Ja, beziehungsweise, dass du das Traumata nicht verarbeitet bekommst, kann daran liegen, dass dein Körper energetisch das nicht verarbeitet kriegt. Dass da irgendwo Blockaden sind. Ich würde in solchen Fällen als erstes Ashwagandha empfehlen.
Also Schlafbeere.
Ja, genau, weil Ashwagandha reguliert die Cortisolausschüttung, unterstützt auch die Nebenniere. Also für alle Leute mit Nebennierenschwäche ist Ashwagandha auch ein guter Tipp. Weil Ashwagandha kann es hoch und auch runterfahren. Das wäre das Erste. Und das Zweite, natürlich einige Mikronährstoffe ergänzen wie Omega-3, aber hochdosiert. Also bitte nicht mit den 2 Gramm rumdümpeln. Das bringt nicht viel. Wenn ich in einer depressiven Phase bin oder in einer Depression oder ähnlichem, dann setze ich mit 8 Gramm, mit 12 Gramm, mit 16 Gramm im ersten Monat an.
Redest du jetzt vom Gesamt-Omega-3 oder EPA, DHA?
Nee, Gesamt, von dem okay. Gesamt, ja. Okay. Ansonsten bei depressiver Verstimmung, bei manischer Depression, ist ein approbates Mittel wirklich Lithium-Orotat. Jetzt nicht erschrecken, Lithium wird in der Psychiatrie in Hochdosis eingesetzt. Aber auch nicht als Orotatverbindung. Ich setze Lithium-Orotat in einer Minidosierung von 5 Milligramm ein und habe da bei depressiven Patienten schon enorme Effekte erzielt.
Okay.
Lithium steht auch im Ruf, vorbeugend auf Alzheimer Disease.
Okay. Zu wirken.
Also das ist wieder so ein Multitool. Das okay. wären Sachen, die ich ansetzen würde, ja. Und hochdosiert Magnesium und B-Vitamine, logischerweise.
Ja. B-Vitamin-Komplex oder dann ein gezieltes B-Vitamin?
Ich nehme immer grundlegend einen B-Komplex mit schon methylierten Formen, also schon den bioaktiven Formen, und setze dann nach Bedarf die einzelnen B-Vitamine noch drauf, als okay. Extradosierung. Also das ist doch das Einzige, was ich als Kombipräparat benutze, die B-Vitamine. Ich habe ein sehr gutes Präparat mit einer vernünftigen Dosierung. Und das ist das Einzige, was ich als Kombi benutze. Alles andere sind Monosubstanzen. Damit okay. man gezielt wirklich diese Dosierungen auch reingeben kann, die man braucht.
Okay. Also man hört jetzt, da könnte man definitiv oder kann man etwas tun. Wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer und Zuhörerin genau das triggert, wo finden sie dich denn? Das kommt auch alles in die Shownotes, ne? Also Homepage und Co.
Ja.
Aber für die Zuhörer und Zuhörer nochmal auditiv, wo können sie dich aufsuchen? Wo steckst du?
Also ich lebe in der Nähe von München in Benediktbeuern und ich muss sagen, die meisten Kunden habe ich eigentlich über Deutschland, Österreich und Schweiz mittlerweile verstreut. Also ich berate über Skype. Das heißt, man bekommt von mir einen Fragebogen zugeschickt, den schickt man beantwortet zurück, eventuell mit Blutanalysen oder Speicheltests, was man eben so an diagnostischen Sachen zu Hause liegen hat. Das werte ich auch direkt aus. Und dann wird es einen Skype-Termin geben, wo dann so circa 1,5 Stunden, 2 Stunden alles durchgesprochen wird. Und danach gibt es eine E-Mail mit sämtlichen Links zu den Produkten, die von mir empfohlen werden, mit den Dosierungen, mit Einnahmeplänen. Ich habe da eine große Amazon-Liste, da bin ich jetzt ganz ehrlich, weil da Preis-Leistungs-Verhältnis ist Amazon einfach unschlagbar.
Ja.
Und ich möchte natürlich, dass die Leute nicht mehr Geld ausgeben als unbedingt nötig. Und die Sachen in der Apotheke zu kaufen, sorry, das ist qualitativ nicht unbedingt immer nach meinem Anspruch und es ist viel zu teuer. Da muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, gut,
oft kriege ich auch. Das hängt, nicht, was ich brauche.
Hängt ja meistens auch eine Dienstleistung dran, ne, dass dann jemand das raussucht, erklärt und Co.
Ja, ja.
Aber ich kann das verstehen, was du meinst.
Na, also du kannst schon im Prinzip davon ausgehen, dass so ein Ersteinkauf mit Nahrungsergänzungsmitteln zwischen 200 und 350 Euro kommen kann. Ne?
Ja.
Ich meine, die brauchst du nicht jeden Monat, um Himmels Willen, aber so der Ersteinkauf. Und mich kann man erreichen unter meiner Telefonnummer, meiner Handynummer. Ich bin auf Facebook unter meinem Namen aktiv. Man kann mich also auch per Messenger, WhatsApp oder Telegram anschreiben. Die Webseite ist gerade im Aufbau. Die wird Hack Your Life heißen. Und ansonsten bei Google unter Femi Kerkhoff Coaching. Da findet man dann auch Möglichkeiten, Rezensionen einzusehen oder eben auch Kontakt aufzunehmen.
Okay, kommt alles in die Shownotes, also wenn du
Super.
da reinschaust, kommt dann auch die Verlinkung von der Homepage, alles mit rein. Femi, ich danke dir für deine wertvolle Zeit und das bunte Wissen, also wir haben ja auch über wieder verschiedene Facetten gesprochen.
Stimmt.
Der Kern, ich denke, wir sind trotzdem immer wieder zum Kernpunkt zurück, zu Mikronährstoffen gekommen. Und ja, in dem Sinne, Femi, danke dir für deine Zeit und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören. Und wenn Fragen sind, direkt bitte an Femi oder an mich und ich leite das dann gerne weiter. Femi, ich danke dir vielmals.
Ich danke dir, Carsten, für die Einladung und ich hoffe, wir können das gerne nochmal wiederholen.
Gerne. Ciao.
Danke, tschüss.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.